heute spielt der Schulabschluss und spielen die Noten gar keine zentrale Rolle. Für die Betriebe ist es ganz häufig wichtig, sie möchten wissen, warum habe ich mich für den Beruf entschieden, was sind so meine Präferenzen, auch warum möchte ich den Beruf erlernen, was bin ich für ein Mensch, und dann möchten die Betriebe mich kennenlernen.
Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Zwischen Pausenbrot und Perspektive, den Podcast rund um das Thema Ausbildung, Zukunft, und es gibt hier auch echte Geschichten aus dem Berufsstaat. Mein Name ist Julian Reusch und ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer und wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollen das Thema Ausbildung wirklich aus allen Perspektiven beleuchten, aus Sicht von Auszubildenden, natürlich auch von Expertinnen und Experten und auch aus Unternehmenssicht. Was erwartet euch hier? Wir wollen Fragen beantworten, die sich viele rund um das Thema Ausbildung stellen. Wie finde ich den richtigen Ausbildungsplatz? Was mache ich, wenn es mal nicht läuft? Welche Tipps gibt es für eine gute Ausbildung? Wir wollen Ratgeber sein, Probleme offen ansprechen und auch Vorbilder zeigen. Echte Menschen, die ihren Weg gemacht haben. Zwischen Pausenbrot und Perspektive, das ist nicht nur ein Titel, sondern genau die Lebensphase, um die es hier geht. Die Ausbildung als Zeit zwischen Schulschluss und Aufbruch ins Berufsleben. Also ob ihr gerade überlegt, eine Ausbildung zu starten, mittendrin seid oder vielleicht Menschen begleitet, die diesen Weg gehen. Dieser Podcast ist für euch. Und genau deshalb starten wir unsere erste Folge mit einem Mann, der die Ausbildung kennt wie kaum ein anderer. Es ist Ludger Wester von der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer. Er ist stellvertretender Leiter im Geschäftsbereich Bildung und er hat in den letzten Jahren miterlebt, wie sich die Ausbildung verändert hat. Heute sprechen wir über veränderte Ausbildungskriterien, über das duale System, moderne Ausbildungswege und darüber, was eine gute Ausbildung heute wirklich ausmacht. Moin Ludger, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Bevor wir jetzt richtig in das Thema einsteigen, magst du dich und deine Arbeit einmal in eigenen Worten vorstellen?
Mein Name ist Ludger Wester. Ich bin bei der Oldenburgischen IHK im Geschäftsbereich Bildung, dort der stellvertretende Leiter und dort schwerpunktmäßig zuständig für den Bereich Ausbildungsberatung und Fachkräfteberatung, habe auch viele Jahre im Bereich Ausbildungsberatung gearbeitet.
Jetzt steigen wir vielleicht mal mit der ersten Frage ein, denn das dreht sich heute auch so ein bisschen das Thema darum. Es gibt auch die duale Ausbildung. Magst du uns einmal erzählen, was man darunter versteht?
Die duale Ausbildung ist eine Kombination, deshalb auch dual, zwei Lernorte. Der eine Lernort ist der Betrieb und der zweite Lernort ist dann die berufsbildende Schule. Die Inhalte der berufsbildenden Schule sind an die Ausbildungsinhalte abgestimmt und somit gibt es eine sehr gute Verknüpfung von Theorie und Praxis.
Ich sag mal so, das ist eigentlich so der klassische Weg, den man vielleicht im Kopf hat, wenn man über das Thema Ausbildung spricht, kann man vielleicht so festhalten, oder?
Ja, also das ist ein sehr guter Karrierestart, die duale Ausbildung, egal ob ich danach studieren möchte oder nicht. Das ist immer eine sehr, sehr gute Basis für meinen beruflichen Einstieg.
Was vielleicht jetzt aber hier auch nochmal ganz wichtig ist zu erwähnen, eine duale Ausbildung hat jetzt nichts mit einem dualen Studium zu tun zum Beispiel, oder?
Ja, das ist richtig. Bei der dualen Ausbildung gibt es insgesamt rund 350 verschiedene Ausbildungsberufe, sowohl im Handwerk als auch im Industrie- und Dienstleistungsbereich. Und diese Ausbildungsberufe haben eine unterschiedliche Länge, auch je nach theoretischen Anforderungen und Einsatzgebieten. Es gibt zweijährige Ausbildungsberufe, es gibt dreijährige und dreieinhalbjährige Ausbildungsberufe.
Und diese Ausbildung hat sich natürlich auch über die Jahre, Jahrzehnte verändert. Wir wollen auch mal ein bisschen den Blick schweifen lassen im Vergleich früher, heute. Und da sprechen wir natürlich auch über ein Generationsthema. Also wir vergleichen, wenn wir über früher sprechen, so ein bisschen die Generation X, die Gen X, die ist so, nur damit es alle mal gehört haben, Jahrgang 1965 bis 1980 zu, und dann vergleichen wir das mit den Millennials beziehungsweise Gen Y 1981 bis 1996. Und wenn wir jetzt so diesen Blick mal zum Vergleich nutzen, es gab ja früher nun auch schon solche Angebote, die dualen Angebote, hat sich das verändert, diese duale Ausbildung früher und heute?
Also diese duale Ausbildung hat sich auf jeden Fall verändert. Heutzutage ist die duale Ausbildung viel, viel handlungsorientierter. Ich habe selber eine duale Ausbildung gemacht als Start in meinem Berufsleben. Ich bin gelernter Elektroniker und ein Teilbereich war Metallbearbeitung. Und wir haben eine Woche lang an einem U-Profil, und jeder, der auch aus den 60er Jahren und eine Ausbildung im Metall- und Elektrobereich gemacht hat, wird das kennen, haben wir eine Woche mit der Feile ein U-Profil bearbeitet.
Was ist ein U-Profil? Das musst du jetzt noch einmal kurz sagen.
Ein U-Profil ist ein Metall, was in U-Form gegossen wurde und hergestellt wurde. Und das hat dann sieht aus wie ein U. Unser U-Profil hatte eine Länge von 10 cm und da musste ich an beiden oberen Punkten des Us 5 mm Stahl runterfeilen.
Wie lange dauert sowas, mit einer Feile sowas runterzufeilen?
Man ist eine gute Woche damit beschäftigt, bis dann alles plan ist.
Also du hast eine Woche mit einer Feile am U-Profil gefeilt?
Ja.
Passiert das heutzutage auch noch?
Nein. Also das U-Profil, solche stumpfsinnigen Tätigkeiten sind heute eigentlich nicht mehr Bestandteil der Ausbildung, sondern heute geht es wirklich da, projektorientiert zu arbeiten. Wir hatten früher fachliche Themenfelder in der Ausbildung. Heute gibt es sogenannte Handlungsfelder, weil auch die berufliche Tätigkeit ist ja weitaus umfangreicher geworden, als sie in den 80er Jahren war. Wir haben viel, viel mehr Aspekte. Die ganzen digitalen Aspekte sind da reingekommen und das heißt, ich habe heute viel mehr lernfeldübergreifende Tätigkeiten, wo ich Fähigkeiten aus verschiedenen Bereichen zusammenführen muss. Und so ist auch Ausbildung heute geschaltet. Viel, viel stärker an der Praxis orientiert, damit die Leute dann auch auf die berufliche Tätigkeit sehr gut vorbereitet werden.
Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, auch diese Praxisorientierung. Weil es gibt vielleicht noch bei einigen dieses Klischee im Kopf, naja, ein Azubi muss Kaffee kochen, kopieren und so weiter. Kannst du mit solchen Klischees aufräumen?
Das ist nicht die Kernaufgabe. Natürlich, auch ich muss in meinem Alltag mal einen Kaffee kochen. Wenn ich einen einzelnen Gast habe, dann biete ich dem auch einen Kaffee an und hole ihn aus unserer Teeküche, hole einen Kaffee für einen Gast. Und auch ich muss auch nochmal Dinge einscannen, kopieren und per Mail dann verschicken. Das machen Auszubildende auch, aber das ist nicht deren Kernaufgabe. Das machen sie genauso häufig wie andere auch in den Aufgabenfeldern, wenn es einfach anfällt.
Wie würdest du denn sagen, hat sich auch das Angebot verändert oder vielleicht auch die Chance auf eine Ausbildung im Vergleich früher und heute? Hat sich da einiges getan?
Also die Situation auf dem Ausbildungsmarkt hat sich massiv verändert. Das liegt zum einen daran, dass heute viel, viel mehr Betriebe ausbilden als noch in den 80er Jahren. Und in den 80er Jahren, wir haben ja von der Generation Babyboomer und der Generation X gesprochen, wir waren sehr, sehr viele. Ich habe damals 85 Bewerbungen geschrieben und ich sage mal so scherzhaft, 5 sind heute noch offen. Da habe ich nichts von gehört. Ja. Und war froh, dass ich bei 2 Ausbildungsbetrieben in Vorstellungsgesprächen war und dann bei einem Ausbildungsbetrieb dann auch eine Stelle bekommen habe.
Also 85 geschickt und nur 2 Einladungen bekommen.
Ja.
Ja, okay. Und heutzutage, wie sieht da das Bild aus? Wie viel muss man schicken, wie viele Bewerbungen, um eingeladen zu werden?
Das kann man pauschal sehr, sehr schwierig sagen, aber wir sind im einstelligen Bereich. Ne? Also garantiert im einstelligen Bereich und dann ist es natürlich auch immer davon abhängig, was möchte ich machen, für welchen Beruf interessiere ich mich. Aber wir haben ja mittlerweile die Situation, dass die Betriebe sehr, sehr froh sind, wenn sie Bewerbungen bekommen. Das hat sich alleine damals schon geändert. Bei mir gab es feste Bewerbungszeiträume. Die Firma A hat gesagt, du musst dich bis zum 5. September bewerben für das nachfolgende Ausbildungsjahr, also 12 Monate später. Wer sich nach dem 5. September bewirbt, hat Pech gehabt.
Also Stichtag vorbei.
Die hatten so viele Bewerbungen, ein Stichtag, und wer das nicht bis dahin gemacht hat und das nicht wusste, hat halt Pech gehabt. Heutzutage haben alle Unternehmen, auch die großen Betriebe, ein durchgängiges Bewerbungsverfahren. Und ich bekomme in der Regel spätestens nach einer Woche, manchmal sogar nach einem Tag, die erste Rückmeldung, deine Bewerbung ist eingegangen, im nächsten Schritt kommen wir auf dich zu, wir würden dich gerne telefonisch kennenlernen, hast du Lust auf ein kleines Telefoninterview oder wie auch immer, sodass der Betrieb sofort Kontakt aufnimmt zu dem Auszubildenden, weil die Betriebe bewerben sich auch ein bisschen bei den Auszubildenden, bei den künftigen Auszubildenden, denn die Babyboomer verlassen den Arbeitsmarkt in den nächsten 10 bis 15 Jahren und die Unternehmen brauchen neue Fachkräfte und die suchen sie auch über Ausbildung. Also Ausbildung heute hat ganz, ganz viele Chancen und Perspektiven.
Also hat man sogar eine viel größere Chance, vielleicht den Ausbildungsberuf zu bekommen, den man sich erhofft im Vergleich zu vor 30 Jahren zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall. Bei mir hieß es, also du brauchst mindestens einen erweiterten Realschulabschluss, noch besser Abitur, wenn du eine Chance auf dem Ausbildungsplatz haben willst. Und heute spielt der Schulabschluss und spielen die Noten gar keine zentrale Rolle. Für die Betriebe ist es ganz häufig wichtig, sie möchten wissen, warum habe ich mich für den Beruf entschieden, was sind so meine Präferenzen, auch warum möchte ich den Beruf erlernen, was bin ich für ein Mensch, und dann möchten die Betriebe mich kennenlernen.
Aber das ist ein spannender Punkt, dieses Thema Noten, da können wir auch nochmal drüber sprechen, weil ich bin jetzt Mitte 30, als ich dann meinen Berufsweg überlegt habe, Schule, was mache ich, da weiß ich noch ganz genau, ja, du musst gute Noten haben, damit du Chancen hast, auch alles zu machen. Also ich habe Abitur dann abgelegt, habe die Noten, soweit es ging, dann ganz gut hingekriegt. Ist das immer noch, also du sagtest gerade, es ist nicht mehr so relevant, dann unbedingt die ganz guten Noten zu haben, ist gar nicht mehr das Allerwichtigste für die Ausbildungsbetriebe.
Nein, das Allerwichtigste ist es nicht. Natürlich, wenn ich ein gutes Zeugnis habe, ist das auch immer mit positiv. Also es ist nicht so, dass die Leute sagen, oh, der hat ein Zweierzeugnis, nee, den will ich nicht. Das wäre auch falsch. Aber man schaut natürlich danach auch nach den Rahmenbedingungen. Was habe ich beispielsweise für Fehltage? Insbesondere, wenn ich sehr viele unentschuldigte Fehltage auf meinem Zeugnis habe, ist das natürlich so ein Punkt, der dann schon eher negativ ist als eine 4 in Mathe.
Ah, okay. Das ist also schon was, worauf dann eher die Ausbildungsbetriebe schauen. Gibt es denn auch noch andere Punkte? Ich sag mal so, es gibt ja auch in Zeugnissen immer jetzt Sozialverhalten und sowas. Ist das auch was, worauf dann geachtet wird?
Ja, also das Sozialverhalten, wobei das spielt eher eine untergeordnete Rolle, weil je nach Schule teilweise sind das so standardisierte Elemente, dass das standardmäßig in bestimmten Bereichen vergeben wird. Was aber für die Betriebe eine ganz wichtige Rolle spielt, was mache ich eigentlich neben der Schule? Denn jeder Schulabgänger, der sich bewirbt, ist ja, der kann ja nicht, wenn ich mich heute bewerbe, habe ich einen Lebenslauf, habe verschiedene Beschäftigungsstationen und kann daraus Arbeitszeugnisse vorweisen. Das kann der Schüler oder die Schülerin alles gar nicht. Dementsprechend stellt sich dann die Frage, was mache ich in meiner Freizeit? Bin ich ehrenamtlich aktiv? Und wenn ich ehrenamtlich aktiv bin, wenn ich in meiner Freizeit interessante Aktivitäten mache, wo ich auch kommunikativ bin, das sind sehr, sehr positive Faktoren für eine Bewerbung, die deutlich über den Schulnoten stehen.
Ah, das ist ja schon auch spannend, was man vielleicht mitnehmen kann. Also wenn man sowas nebenbei macht, auf jeden Fall auch in die Bewerbung vielleicht reinschreiben, weil das auf jeden Fall sich gut auswirkt.
Auf jeden Fall reinschreiben. Wenn ich Fußballtrainer bin und mit 15 eine Gruppe von 6-7-Jährigen, der Minikicker, betreue, dann weiß ich, Verantwortung zu übernehmen. Dann vertrauen mir Eltern ihre Kinder an und mit denen ich gemeinsam was mache. Und das ist natürlich ein positives Beispiel dann auch für die Ausbildungsbetriebe.
Ich habe ja schon gesagt, dieses Thema Noten war bei mir ja auch noch was. Man kriegt gute Noten. Das kommt natürlich irgendwie dann auch häufig aus dem Elternhaus. Also, dass die Eltern sagen, sieh zu, dass deine Noten gut sind. Magst du mal durchführen, was die Rolle der Eltern ist, auch bei der Bewerbung auf Ausbildungsplätze?
Die Rolle der Eltern ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Ratgeber in dem Bereich, wenn es darum geht, weil die Eltern sind häufig selber berufstätig, haben verschiedene Aufgaben, wobei es da auch egal ist, ob das jetzt ein Job ist, den mein Kind dann auch machen will. Aber ich weiß, wie es im Arbeitsleben so ist. Da kann ich mich beraten lassen, wenn ich dann auch ins Vorstellungsgespräch gehe. Alleine zu Fragestellungen, was ziehe ich an, wie gehe ich davor. Aber auch so, dass die kennen vielleicht jemanden, können was zu bestimmten Berufen sagen und können auch was zu bestimmten Unternehmen sagen. Und einfach nur mich dabei unterstützen, denn die Eltern kennen mich ja als Ausbildungssuchenden. Wenn ich die Frage habe, was sind denn so meine Stärken, was sind meine Schwächen, dann können auch die Eltern da sehr, sehr objektiv mir Ratschläge geben, weil ich suche mir ja auch meinen Job aus, meinen Ausbildungsberuf nach dem, was kann ich gut, wo habe ich Lust zu, was möchte ich machen. Und gerade in dem Bereich können die Eltern das ja viel, viel besser einschätzen, als man teilweise selbst.
Da hast du jetzt ganz viele positive Sachen gesagt, wie Eltern helfen können. Gibt es vielleicht auch noch so ein paar Punkte, was Eltern vielleicht unterlassen sollten? Auch vielleicht Stichwort bei Bewerbungsgesprächen oder auch im Vorfeld. Was kann man da vielleicht nennen, was ein No-Go ist?
Also es gibt so zwei No-Gos dabei sind, dass die Eltern einen festen Berufswunsch für das Kind im Kopf haben und mein Kind muss unbedingt. Das ist in der Regel nie förderlich für die eigene Berufswahlentscheidung, wenn der Druck aus dem Elternhaus sehr, sehr groß ist. Und dann ist es natürlich im Bewerbungsverfahren, natürlich kann ich als Eltern dabei unterstützen, die Bewerbung zu schreiben. Aber Eltern schreiben nicht die Bewerbung, der Auszubildende, der Künftige, schreibt die Bewerbung. Und wenn es dann ins Vorstellungsgespräch geht, gerade in ländlich strukturierten Regionen, ist es ganz schön, wenn die Kinder dann auch zum Betrieb gefahren werden.
Wenn schwierige Anbindungen sind.
So, in ländlichen Bereichen, wenn das Wetter nicht mitspielt oder es auch sehr warm ist, dann komme ich durchgeschwitzt an, dann fühle ich mich nicht wohl, dann passt schon mein persönliches Setting nicht. Ja. Aber die Grundstücksgrenze des Ausbildungsbetriebes oder eine Querstraße vorher, das ist so meine rote Linie als Elternteil. Weiter geht es nicht. Ich gehe nicht mit in den Wartebereich. Und in der Praxis passiert es tatsächlich, dass Eltern mit ihren Kindern da sitzen und die Ausbildungsleitung wird dann gefragt, darf ich mit rein? Ich sage auch nichts.
Das gibt es tatsächlich, dass Eltern mit ins Vorstellungsgespräch wollen.
Ja, und das ist das absolute No-Go, ja. Auch im Wartebereich. Der junge Mensch, der möchte seine ersten Schritte machen. Die Ausbildungsbetriebe sind den jungen Leuten sehr positiv gegenüber eingestellt. Die möchten die als zukünftige Fachkraft gewinnen, die möchten die kennenlernen. Deshalb sind Eltern da auch nicht erforderlich.
Ja, genau. Es geht ja um den Menschen, um den potenziellen Auszubildenden und nicht um die Elternteile. Da vielleicht der Tipp. Vielleicht gibt es da drumherum irgendwie ein schönes Café oder sowas in der Art ein Bäcker, wo man sich vielleicht einen Kaffee holen kann und dann mal eben warten kann.
Und wenn Mutti oder Vati dann am Ende aber sich auch einen Eindruck machen will, wie gut der Betrieb ist, auf die Webseite schauen und ganz viele Betriebe laden die Eltern zur Vertragsunterschrift mit ein und bieten Kennenlerntage auch mit Eltern an. Und auch dann, wenn alles in trockenen Tüchern ist, dann kann ich mir den Betrieb auch als Elternteil anschauen.
Kommt noch früh genug, genau. Wir können auch mal vielleicht diesen Weg machen, also jetzt auch gerade das Thema Ausbildung. Ich hatte, also ist so ein bisschen bei mir im Kopf das Klischee, dass man vielleicht früher so eine Ausbildung auch sehr hoch gewichtet hat. So von wegen, das ist eine Lebensentscheidung, wenn du jetzt den Weg Schreiner, was auch immer wählst, dann ist das dein Beruf fürs Leben. Hat sich dieser Gedanke verändert?
Ja, also die Berufswahlentscheidung ist eine Entscheidung für die ersten 5 Jahre meines Berufseinstiegs. Ich habe es zu Beginn ja schon gesagt, dass eine Berufsausbildung, selbst wenn ich im Anschluss studieren möchte, eine sehr, sehr gute Basis ist, weil selbst wenn nach der Ausbildung studiert wird, studieren diese Leute zielgerichteter. Auch wenn sie nicht unbedingt, ich sag mal, jemand, der Elektronik studiert hat, muss nicht Elektrotechnik oder Physik studieren gehen. Selbst wenn er was anderes studiert, der hat aber dann sein Studium sehr gezielt auch aufgrund der Erfahrungen im Ausbildungsberuf gemacht. Das war bei mir auch so. Ich habe ein Sozialpädagogikstudium irgendwann gemacht. Hat nichts mehr mit meiner Elektronikerausbildung zu tun, aber ich wusste ganz genau, in welchen Bereichen ich studieren möchte und was ich erreichen möchte dann.
Ich habe auch in der Vorbereitung auf diese Folge den Begriff Überakademisierung kennengelernt. Magst du mir erzählen, was das bedeutet, was sich dahinter versteckt?
Überakademisierung heißt, also wir haben beispielsweise in den 60er Jahren, da kamen auf 10 Studierende 80 Auszubildende. Da haben wir ganz, ganz andere Zahlen in dem Bereich gehabt. Und heute gehen mehr als 50% der Schulabgängerinnen und Schulabgänger aus allen Schulformen wählen den Weg der akademischen Ausbildung. Das heißt, immer mehr Leute wollen dann sind der Meinung, mit einem Hochschulstudium oder mit einer akademischen Ausbildung habe ich die besseren beruflichen Perspektiven. Dem haben sich auch die Betriebe ein bisschen angepasst. Die bieten auch mittlerweile Kombinationen von Ausbildung und Studium an. Das sind dann sogenannte praxisorientierte oder ausbildungsintegrierende Studiengänge, wo ich beides machen kann. Aber sehr, sehr viele Leute streben halt den akademischen Abschluss an.
Und es gibt tatsächlich aber sowas wie, es gibt eigentlich zu viele akademische Wege, also wir reden jetzt über, keine Ahnung, BWL oder sowas, dass es da ein Überangebot gibt und das vielleicht teilweise für die Karriere auch eigentlich eine gute Empfehlung sein kann, eine Ausbildung zu machen, weil man da vielleicht bessere Chancen, andere Chancen, größere Chancen hat.
Das ist ein sehr guter Weg. Egal, ob ich jetzt vorab eine Ausbildung mache, da muss man 2 Dinge unterscheiden. Wenn ich vor meinem Studium eine Ausbildung gemacht habe, dann bin ich sehr, sehr praktisch orientiert ausgebildet worden und habe dann auch nach der akademischen Laufbahn bessere Chancen auf einen Job, weil ich auch schon vor meinem akademischen Studium betriebliche Strukturen kennengelernt habe. Aber wir haben vorhin ja schon mal darüber gesprochen, dass die Babyboomer und die frühe Generation X jetzt in den nächsten 10 bis 15 Jahren in Rente gehen. Und da wird ein sehr, sehr großer Teil von den Menschen, die in Rente gehen, kommen aus dem Fachqualifikationsniveau Ausbildung, Techniker, Meister, Fachwirte. Und in diesen Bereichen werden massiv Leute gesucht und weniger im Bereich Akademiker. Also etwa 2 Drittel der Ausscheidenden kommen aus diesem Bereich und es rücken aber im Prinzip nur etwa 1 Drittel für die Ausscheidenden dann entsprechende Fachkräfte mit dem Status Ausbildung, Meister, Techniker, Fachwirt nach.
Und entsprechend sieht ja auch in solchen Bereichen dann die Weiterbildung, die Karrieremöglichkeiten aus, weil man da natürlich viel leichter vielleicht auch an die Position kommt, die man sich vielleicht auch oft.
Wir müssen jetzt nicht, was ist besser oder schlechter. Ja, wir brauchen auch die akademisch ausgebildeten Ingenieure, die im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind. Aber wir brauchen auch die Meister, die Techniker, die Fachkräfte vor Ort, die das, was die Ingenieure entwickeln, bauen, zusammenstecken, weiterentwickeln, in der Praxis ausprobieren etc. Das ist eine Kombination und gerade in diesem Bereich fehlen die Fachkräfte und da sind auch die Verdienstmöglichkeiten deutlich gestiegen. Und mittlerweile ist es so, dass die Arbeitslosenquote oder die Anzahl der Arbeitslosen aus den Menschen mit dem Bereich Ausbildung, Fachkräfte, Meister, Techniker genauso niedrig ist wie die Arbeitslosenquote unter Akademikern. Auch da habe ich nicht mehr die hohen Jobchancen. Das war vor 30 Jahren noch ganz anders.
Du hast jetzt schon gerade das Thema Geld und Gehalt so ein bisschen angerissen. Magst du uns da vielleicht mal durchführen, was ist denn so ein Durchschnittsgehalt bei einem Ausbildungsberuf? Also wir reden jetzt über IHK-Ausbildungsberufe, vielleicht früher heute so einen Vergleich geben.
Also früher, wenn ich meine eigene Ausbildung angucke, ich habe im ersten Ausbildungsjahr 420 Mark verdient. Das sind jetzt umgerechnet etwa 212, 215 Euro.
Kommt man nicht mehr mit weit, ja.
Da kommt man nicht mehr mit weit mit. Das ist dann aber über ganz viele Jahre nicht wirklich hoch angestiegen. Wenn ich schaue, im Jahr 2010 waren die durchschnittliche Ausbildungsvergütung bei der Oldenburgischen IHK 420 Euro im ersten Ausbildungsjahr. Heute liegt die bei knapp 975 Euro.
Oh ja, okay.
Also schon eine deutliche Steigerung und das steigt dann im vierten Ausbildungsjahr bis hin zu 1236 Euro. Und selbst die Mindestausbildungsvergütung, die also minimal gezahlt werden muss, wenn es keinen Branchentarif gibt, ist immer noch 690 Euro.
Also das ist auf jeden Fall das Minimum, was gezahlt werden muss.
Ja, unter dem geht es nicht.
Ja. Wenn wir jetzt schon gerade so ein bisschen Weg durchgehen im Thema Berufen, was sind denn gerade die Trends generell bei Ausbildungsberufen? Was merkt ihr, was gerade sehr gefragt ist?
Also sehr gefragt ist die Ausbildung in den IT-Berufen, also gerade die Betriebe, Digitalisierung geht voran, immer mehr Betriebe bilden im IT-Bereich aus. Als ich 2012 in die Ausbildungsberatung eingestiegen bin, da waren die IT-Berufe noch nicht mal unter den Top 10 Berufen und jetzt sind sie immer unter den Top 3. Und dann haben wir natürlich Ausbildungsberufe im Bereich Medien, Berufe mit Digitalisierung, auch im Bereich der Technik sind so Trendsberufe, wo dann auch da die neuen Technologien mit den Fertigungstechniken zusammengehen. Auch das liegt voll im Trend.
Wenn ich mich jetzt in die Position eines Schülers, einer Schülerin irgendwie versetze und denke, okay, jetzt möchte ich meinen Ausbildungsplatz finden. Und dann guckt man wahrscheinlich im ersten Schritt erstmal online, guckt sich Stellenausschreibung an. Und da gibt's ja auch immer diesen Punkt inzwischen Benefits. Da finde ich es immer ganz nett. Ja, ein schöner, frischer Obstkorb ist was Tolles, mögen wir alle. Kostenloser Kaffee oder Tee oder Wasser ist auch immer ganz nett. Aber das sind ja keine entscheidenden Punkte, oder? Was sind so Benefits, wenn die aufgelistet sind, die vielleicht wirklich interessant sein können?
Interessant sein können Benefits beispielsweise wie Beteiligung an Sportangeboten, dass das Unternehmen vielleicht auch selber im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung tätig ist. Daran kann ich dann auch sehen, dass der Betrieb ein sehr hohes Interesse hat, auch die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter positiv zu gestalten und positiv zu beeinflussen. Das ist natürlich dann auch eine Form von Wertschätzung. Dann die Büroausstattung, teilweise Fahrtkostenzuschüsse, wenn die Fahrten zu Berufsbildung in der Schule etwas weiter sind. Im ländlich strukturierten Bereich haben wir das teilweise, dass die Betriebe dann sogenannte Azubi-Fahrgemeinschaftsautos haben, wenn die Azubis nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen können. Dann gibt es teilweise Prämien, wenn ich einen Auszubildenden angeworben habe, also in vielen Bereichen.
Ja, jetzt sind wir aber vielleicht auch noch an dem Punkt, es gibt viele solcher Ausschreibungen, die vielleicht sich auf den ersten Blick ja ganz gut lesen. Man kann ja mit Worten viel machen. Wenn ich auf der Suche nach einer Ausbildung bin, woran erkenne ich denn jetzt, ob der Ausbildungsbetrieb wirklich ein guter ist? Gibt es da vielleicht ein paar Tipps, die du nennen kannst?
Ein Tipp ist natürlich, wie gestaltet er seine Stellenanzeigen? Hat er vielleicht irgendwo auch schon mal Preise gewonnen oder ist er zertifiziert worden? Ich nenne das Siegel der IHK, Top-Ausbildungsbetrieb. Oder aber der hat den PIA-Preis gewonnen für hervorragende Leistungen in der Ausbildung. Also gerade solche Sachen, es gibt ja verschiedene, es gibt das Ausbildungsass in den verschiedenen Bereichen und die Betriebe werben auch damit. Das heißt, wenn sie Auszeichnungen gewonnen haben in irgendeiner Form, werben die damit und dann versuche ich die Betriebe kennenzulernen. Das heißt, der nächste Schritt ist, Papier ist geduldig, so eine Anzeige kann ich, wenn ich einen guten Medienberater habe, natürlich auch immer schön ansprechend gestalten, aber das muss ich dann mit Leben füllen. Wie ist denn die erste Kontaktaufnahme des Betriebes? Fühle ich mich da angenommen? Fühle ich mich gewertschätzt, wenn ich dann den ersten Kontakt habe? Dann empfiehlt es sich immer wieder, auch Praxisphasen zu machen. Also wenn ich dann ein Praktikum in dem Betrieb mache, egal ob das jetzt ein Tagespraktikum ist, wie im Moment haben wir Sommerferien und es läuft die Praktikumswoche hier in der Stadt Oldenburg, da kann ich so an einem Tag einen Ausbildungsbetrieb kennenlernen. Dann erfahre ich ja, wie wird mit mir umgegangen, wie fühle ich mich wohl. Und wenn das dann ein toller Betrieb ist, dann habe ich ja über die Praxiselemente und das persönliche Kennenlernen einen Eindruck gewonnen.
Da merkt man halt sofort, wie die Menschen dort auch ticken, wie der Betrieb halt irgendwie die Philosophie vielleicht auch ist. Man kriegt einfach einen Eindruck davon. Ja. Ich habe noch gesehen, es gibt auch noch eine Internetseite, die heißt meineausbildunginniedersachsen.de. Kannst du dazu was sagen, was das ist?
Ja, meine Ausbildung in Niedersachsen, da haben wir uns zusammengeschlossen mit allen niedersächsischen Kammern und wir wollen Werbung machen für die duale Ausbildung und wollen den Schülerinnen und Schülern einen ganz einfachen Einstieg bei der Ausbildungsplatzsuche geben. Mit einem Crawler wird alle 24 Stunden das Netz durchsucht. Wo gibt es in Niedersachsen freie Ausbildungsplätze? Und wenn ich dann sage, ich suche einen Ausbildungsplatz in Oldenburg und dann gebe ich auch noch eine Richtung ein, dann zeigt mir das System erstmal an, wie viele Ausbildungsplätze es gibt. Aktuell sind da über 10.000 freie Ausbildungsplätze, die jetzt noch so kurz vor dem 1. August in Niedersachsen verfügbar sind. Also auch noch ganz, ganz viele Chancen für Spätentschlossene.
Also das ist auch nochmal ein guter Tipp, da mal zu schauen. Vielleicht ist da ja nochmal was dabei, wenn man gerade nichts gefunden hat.
Und das ist auch wieder ein ganz Riesenunterschied im Vergleich zu früher. Die Betriebe freuen sich auch, wenn ich mich jetzt noch bewerbe und sie ihre Stellen besetzen können. Da ist nichts mit Anmeldeschluss war aber.
Ja, und da können wir auch nochmal anschließen. Dann angenommen, ich habe jetzt auch vielleicht über die Website einen Ausbildungsplatz gefunden. Es ist alles ganz toll, aber woran erkenne ich denn jetzt eine guten Start in die Ausbildung, ich sag mal so die erste Woche, weil ich denke mal, früher warst du, wurdest ins Unternehmen geworfen und sagst, so jetzt hier, das ist dein Arbeitsplatz, leg los, so stelle ich es mir vor. Und wie ist denn heutzutage eine gute erste Ausbildungswoche?
Das beginnt in der Regel mit einem vernünftigen Onboarding. Das gibt so einen ersten Tag für die Auszubildenden. Manche Betriebe machen da auch eine ganze Woche davon, je nachdem wie groß der ist. Wenn ich natürlich einen großen Industriebetrieb habe, der gleichzeitig 20 Auszubildende einstellt, dann ist da natürlich das Onboarding was völlig anderes, als wenn ich mich bei einem Ausbildungsbetrieb bewerbe. Das sind immerhin 50% der Ausbildungsbetriebe bei uns in der IHK-Region, die etwa 1 bis 3 Auszubildende in Gänze haben. Die machen natürlich nicht eine Woche Onboarding, aber da gibt es auch am ersten Tag ein Kennenlernen. Mir wird der Arbeitsplatz gezeigt, mir werden meine Kolleginnen und Kollegen vorgestellt. Es gibt vielleicht einen Ausbildungspaten, der mir zugeordnet wird, der mir hilft, erste Fragen zu stellen. Größere Betriebe haben vielleicht ein Azubi-Handbuch, wo dann drin steht, was muss ich machen, wenn ich mal einen Tag krank bin, wie melde ich mich ab? Ist nicht so wie in der Schule, dass ich dann einfach nicht hingehe, sondern ich muss bis zu einer bestimmten Zeit in der Personalabteilung Bescheid gesagt haben, dass ich krank bin, etc. Diese ganzen Regeln, die da herrschen, was herrscht für eine Kleiderordnung, gibt es für Sicherheitsunterweisung, all das wird in der ersten Woche gemacht und dann habe ich die Möglichkeit, da reinzukommen. Mir wird in der Regel ein Plan ausgehändigt, so wie meine Ausbildung strukturiert ist, was ist geplant, vielleicht so die ersten 4 bis 8 Wochen werden dann schon mal intensiver dargestellt. Wie beginnt dein Start? Daran kann ich einen guten Ausbildungsbetrieb erkennen.
Und dann lege ich los. Woran erkenne ich dann, dass es wirklich eine wertschätzende Arbeit ist? Weil im Zweifel hat man ja noch gar nicht so viel Erfahrung vorher gesammelt, in Betrieben zu arbeiten. Was ist so Wertschätzung? Was macht die für dich aus?
Dass ich nicht wirklich nur als im Prinzip Hilfskraft dann wahrgenommen werde, sondern dass ich wirklich ausgebildet werde. Das ist ja dann die Form der Wertschätzung. Es gibt ja einen Ausbildungsplan, den sollte und muss jeder Betrieb haben. Die Inhalte sind festgesetzt. Dieser wird mir bei guten Ausbildungsbetrieben auch im Vorfeld ausgehändigt. Dann weiß ich schon mal inhaltlich, was ich machen muss. Dann richtet sich das natürlich auch noch immer nach dem Tagesgeschäft. Ich sage mal, in der IT-Ausbildung, wenn jetzt bestimmte Grundlagen dran sind, die werden auch gemacht. Jetzt ist aber ein tolles Projekt, was für den Azubi auch interessant ist, wo man ihm was zeigen kann. Dann wird das sicherlich dazwischen geschoben, um ihm dann auch aufzuzeigen, was man da machen kann, wie man da herangeht etc. Weil das ist ja die Stärke der dualen Ausbildung, dass man sich nicht in theoretischen Prozessen bewegt, sondern dass ich an praktischen Beispielen ausgebildet werde. Und wenn ich dann auch wirklich ausgebildet werde, an Prozessen beteiligt werde, in der Anfangszeit natürlich in einem geringeren Umfang als im zweiten und dritten Ausbildungsjahr, daran kann ich dann schon erkennen, dass ich gut ausgebildet werde. Wenn ich aber über ein halbes, dreiviertel Jahr in einem Arbeitsbereich immer die gleichen Tätigkeiten mache, dann ist irgendwas faul. Und dann sollte ich mir auch frühzeitig Unterstützung suchen.
Und da sind wir jetzt, dann passiert vielleicht sowas. Was gibt es denn dann für Möglichkeiten? Ich habe größere, kleinere Probleme oder möchte einfach nur einen Ratschlag. Was mache ich dann? An wen kann ich mich wenden?
Da gibt es die Ausbildungsberater. Wir bei der Industrie- und Handelskammer haben beispielsweise 7 Ausbildungsberatende. Die kann ich anrufen und dann kann ich mich da erst einmal beraten lassen. Ist die Situation, wie ich sie empfinde, nur von meinem persönlichen Empfinden vielleicht negativ, aber das ist noch in Ordnung? Oder aber ist das wirklich so, dass ich nicht vernünftig ausgebildet werde? Weil da geht es ja auch um meine Zukunft. Ich mache ja die Ausbildung, um für mich eine Zukunft zu haben. Und diese Ausbildung, Beratung ist immer vertraulich. Da gilt es also genauso, als wenn ich zum Rechtsanwalt oder zum Arzt gehe. Der erzählt das nicht gleich weiter oder die erzählt das nicht gleich weiter, sondern das ist eine vertrauliche Beratung.
Also im ersten Schritt geht es nicht an den Betrieb direkt, die kriegen davon nichts mit.
Ja. Nur wenn der Auszubildende sagt, ich möchte in dem Bereich mich verändern, ich möchte da was machen, ich möchte, dass ihr mich unterstützt in Gesprächen mit dem Betrieb, weil wir können natürlich nur was verändern im Bereich der Ausbildungsberatung, wenn wir auch Kontakt aufnehmen. Und manchmal ist es wirklich so, dass es dem Betrieb gar nicht so bewusst war, wie der Auszubildende das empfindet und wir wirklich durch das Gespräch, was wir dann führen, schon ganz häufig dazu beitragen können, dass die Ausbildung wieder in vernünftigen Rahmen läuft. Weil das sind manchmal kleine Missverständnisse, die sich hochschaukeln. Mhm. Und wenn dann ein externer Dritter dabei ist, dann funktioniert das. Wenn das wirklich ganz viel im Argen ist, dann unterstützen wir auch beim Ausbildungsplatzwechsel. Und so der Worst Case ist, wenn mein Ausbildungsbetrieb in Insolvenz geht, dann auf jeden Fall die Arbeitsagentur und die IHK-Ausbildungsberatung anrufen, weil dann unterstützen wir ganz aktiv dabei, dass der Auszubildende einen neuen Betrieb findet, damit er seine Ausbildung beenden kann.
Genau, super, dass es solche Möglichkeiten gibt. Wir haben jetzt ja viel über diese duale Ausbildung gesprochen. Da haben wir jetzt ja gelernt, es sind quasi ja 2 Lernorte. Einmal der Betrieb und diese Berufsschule. Ich sage jetzt mal so, vielleicht sind ja auch einige nach der Schule eher glücklich, wenn sie eigentlich keine Schule mehr haben. Doch jetzt ist es ja so, dass da so ein bisschen schulischer Teil noch dazugehört. Magst du mal oder kannst du denen so ein bisschen die Angst davor nehmen?
Das Besondere und der Unterschied zur allgemeinbildenden Schule ist, dass in der Ausbildung der schulische Teil verknüpft wird mit der praktischen Ausbildung. Also das, was ich im Betrieb lerne, da kriege ich auch das theoretische Untergerüst, die theoretische Unterstützung und Heranführung im Bereich der berufsbildenden Schule. Und wenn wir unsere Ausbildungsbotschafter fragen, was ist für dich das Beste an der Ausbildung, dann kommt immer diese Verknüpfung von Theorie und Praxis mit Betrieb und Berufsschule. Das ist das, was am meisten Spaß macht, weil ich weiß, warum ich das mache.
Und wie groß ist dieser schulische, die Berufsschule? Also wie groß ist der Anteil in dieser Ausbildung?
Im ersten Ausbildungsjahr sind das in der Regel 2 Tage Berufsschule. Dabei kann der zweite Tag aber auch mal ein halber Tag sein, dass ich dann nur 5 oder 6 Stunden Unterricht habe. Und im zweiten Ausbildungsjahr ist das dann 1 Tag und ebenso wie im dritten und im vierten. Das vierte Ausbildungsjahr ist bei 3,5-jährigen Ausbildungsberufen, sprechen wir dann beim letzten halben Jahr vom vierten Ausbildungsjahr. Und das ist immer ein Tag pro Woche.
Und dann gibt es mit Sicherheit ja auch irgendwelche Prüfungen, Klausuren, Ähnliches. Kannst du da mal durchführen? Wie viele gibt es da pro Jahr oder so? Kann man dazu was sagen?
Also der schulische Unterricht ist ja nach Lernfeldern aufgeteilt. Und ganz häufig gibt es in den einzelnen Lernfeldern dann auch sowas wie eine Lernkontrolle. Das kann aber auch mal eine Projektarbeit sein, die ich in der Schule durchführe. Das kann auch mal eine Klassenarbeit sein. Das ist also auch immer ganz unterschiedlich und von den Berufen spezifisch dann dargestellt. Wenn ich einen Bauzeichner lerne, dann kann durchaus auch eine Lernkontrolle sein, dass ich für einen bestimmten Bereich eine Bauzeichnung erstellen muss, die nach bestimmten Kriterien durchgeführt ist und dann bewertet wird. Anders als in einer Klassenarbeit.
Ja, verstehe. Und dann, du hast jetzt schon ein paar Prüfungen gesagt, gibt es aber auch vielleicht nochmal zwischendurch irgendwelche Überprüfungen des Wissensstands?
Also das Besondere an der dualen Ausbildung ist ja, dass die Ausbildung von Flensburg bis Oberammergau in Bayern überall gleich ist. Das heißt, die Inhalte sind alle gleich und die werden auch alle gleich abgeprüft. Das heißt, es gibt die sogenannten Zwischenprüfungen oder in ganz vielen Berufen mittlerweile die Abschlussprüfung Teil 1. Unterschied ist, eine Zwischenprüfung fließt nicht ins Endergebnis ein. Bei der Abschlussprüfung Teil 1 ist das nach circa der Hälfte der Ausbildungszeit schon der erste Teil meiner Abschlussnote. Und dann gibt es zum Ende der Ausbildung die Abschlussprüfung oder Abschlussprüfung Teil 2. In den einzelnen Bereichen ist für verschiedene Berufe unterschiedlich gestaltet. Es gibt Berufe mit einer praktischen und einer schriftlichen Prüfung. Und es gibt aber Berufe, die haben nur eine schriftliche Prüfung und dann mündliche Fachgespräche oder Projektarbeiten in den Bereichen. Und diese schriftlichen Prüfungen, die finden bundesweit immer an gleichem Tag statt und dann schreiben wirklich mehrere 10.000 Auszubildende, das sind deutlich über 100.000 Auszubildende, die dann ihre Prüfung bundesweit am gleichen Tag schreiben.
Und was ist, wenn ich dann durch so eine Prüfung durchrassel? Was bedeutet das für mich?
Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Es gibt bestimmte Ausbildungsberufe, wenn ich dann in einem Prüfungsteil beispielsweise eine mangelhafte Note habe und ich zum Bestehen aber mindestens ein Ausreichend brauche, dann kann ich dann sogar noch eine mündliche Ergänzungsprüfung machen, um meinen Fauxpas in der schriftlichen Arbeit nochmal rauszureißen. Wenn es das nicht gibt, habe ich dann aber immer noch die Chance, nach meinem ersten Fehlversuch dann eine zweite und dritte Wiederholung zu machen. Ich kann aber die Noten teilweise mitnehmen. Das heißt, wenn ich nur in einem Prüfungsteil durchgefallen bin, dann muss ich auch nur diesen wiederholen. Ich muss nicht alles nochmal neu machen.
Das ist ja auch gut zu wissen, dass man quasi nur noch einen Bereich quasi nochmal reingehen muss. Wir biegen jetzt so langsam Richtung Ende, Ludger. Wir haben schon ganz viel erfahren, ganz viel mitgenommen. Doch vielleicht so als abschließendes Schlusswort. Was ist aus deiner Sicht der große Vorteil einer Ausbildung?
Also der große Vorteil einer Ausbildung ist, dass es ein hervorragender Einstieg ist für meine eigene persönliche berufliche Karriere. Dann habe ich eine Verknüpfung von Theorie und Praxis. Das, was unsere Ausbildungsbotschafter gesagt haben. Und der nächste Punkt ist schon immer, ich werde unabhängig. Ich spare mir die Frage, regelmäßig am Frühstückstisch oder am Sonntagsnachmittagskaffeetisch, Papa, wie sieht's denn aus mit Erhöhung von Taschengeld oder wie auch immer? Ich habe mein eigenes Geld. Wir haben vorhin schon festgestellt, dass das auch eine ziemlich gute Vergütung mittlerweile ist. Und somit bin ich unabhängig. Und der nächste Punkt, warum Ausbildung wirklich positiv ist, ich habe sehr, sehr gute Aufstiegs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Und ich kann auch über die duale Ausbildung mit einer anschließenden Weiterbildung zum Meister, Techniker und Fachwirt einen Berufsabschluss auf Bachelorniveau erreichen und verdiene parallel, während ich das mache, sogar noch Geld und werde dabei von den Betrieben unterstützt. Also die Betriebe unterstützen mich dabei, mich zu qualifizieren.
Das sind super Aussichten. Ludger, vielen Dank, dass du uns heute den ganzen Einblick gegeben hast. Vielen lieben Dank. Und danke auch, dass ihr bei der Premierenfolge von Zwischen Pausenbrot und Perspektive dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ein paar neue Perspektiven mitnehmen für eure eigene Ausbildung, die eures Kindes oder auch aus Sicht eines Unternehmens. Wenn ihr mögt und euch unsere Folge gefallen hat, dann freuen wir uns riesig über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das hilft uns extrem dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und Tipps für das Thema Ausbildung zu geben. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns bei der nächsten Folge in 14 Tagen wieder. Bis dahin, bleibt offen, bleibt neugierig und bleibt dran. Tschüss.